jetzt wisst ihr, Zeitmanagement könnte besser sein. Aber ich war am Wochenende auf dem Zeitmanagement-Seminar. Also habe ich selber gegeben. Nur einen Vortrag davon. Und die anderen, meine Kollegen mit unseren Studenten. Und ich schreibe jedes Mal so fleißig mit. Und dann in der Umsetzung hapert es dann manchmal. Aber da sitzen wir alle irgendwie im selben Boot wahrscheinlich. Also schreibt heute Abend mal fleißig mit. Und dann gucken wir in die Umsetzung rein. Und darum geht es ja auch. Es geht ja nicht darum, irgendwelche Ideale vorzustellen und dann wieder irgendwie zu denken, ah, jetzt hat man es mal wieder gehört, die Ideale. Und dann packt man es wieder weg. Sondern es geht ja darum, diese Ideale zu hören, wirklich auch mal zu hören. Und dann zu sagen, Mensch, wo stehe ich denn gerade auch da dazu und wo kann ich denn anfangen, vielleicht was zu verbessern, mal was wieder zu probieren, mal nochmal neu anzugehen. Geht nie um Perfektion meines Erachtens nach, sonst wird es immer kompliziert, aber es geht immer darum, tatsächlich nochmal einen Schritt zu wagen, es wieder neu anzugehen. Also vielleicht ist es ein gutes Beispiel von meinem Zeitmanagement-Problem. Ich habe das schon wahrscheinlich, seit ich geboren bin irgendwie. Immer so ein bisschen hinterher, immer ein bisschen zu viel und immer so ein bisschen an der Frustrationsgrenze. Und manchmal ist es besser und manchmal ist es ein bisschen schlechter. Und so ähnlich ist auch mit diesem Thema bei vielen von uns. Wie wir Jesus mitten ins Leben hineinkriegen, natürlich erstmal von uns selber, aber dann auch nochmal bei anderen, bei unseren Freunden, wie wir das weitergeben. Und nochmal, ich freue mich, dass wir es zum Thema machen, dass wir wirklich eine Gemeinde sein wollen, dass wir Christen sein wollen, die ihre Spiritualität nicht nur für sich selber leben, sondern eine wirkliche Jesus-Spiritualität haben wollen. Und zur wahren Jesus-Spiritualität gehört auch, dass man nicht nur angenommen ist von Jesus, sondern auch ausgesandt von Jesus. Und dass wir ein Ziel auch in dieser Welt haben, dass wir für andere diesen Segen, den wir selber erlebt haben und selber erleben, weitergeben, diese Liebe, die wir selber erfahren, weitergeben, weitertragen, sodass andere es auch haben können. Wir haben uns diese ersten 5 Schritte angeschaut, oder diese 5 Schritte, die wir immer wieder kontinuierlich leben sollten, um das umzusetzen. 5 recht einfache Dinge. Und der letzte, die anderen habt ihr intensiv beschäftigt. Der letzte ist tatsächlich so dieses ins Gespräch kommen, meine Geschichte teilen, mit anderen über Gott reden, über Jesus reden, übers Evangelium reden, vielleicht genau in der Reihenfolge. Und das wird uns die nächsten 3 Abende nochmal beschäftigen. Und heute Abend habe ich mal nochmal so ein bisschen Jesus mitten ins Leben hinein, unsere Herausforderung. Einfach und entspannt von Jesus reden. Ich will nochmal unsere Herausforderung aufzeigen, die wir haben, wo wir leben, wo wir drin stehen. Wir hatten es vorher miteinander, wir müssen immer denken, wo wir wohnen. Natürlich, es kann sein, du wohnst in Schöneich und Schöneich ist nicht Berlin oder Stuttgart ist nicht Hannover. Und alles, jede Umfeld hat so ein bisschen sein eigenes Gepräge. Aber generell stehen wir vor der Herausforderung meines Erachtens nach, dass wir in einer neuen Zeit leben. Man nennt diese Zeit das Postmoderne und mit dem Postmodernen das Postchristentum. Also wir leben eigentlich in einer Zeit nach dem Christentum. Das Christentum insgesamt in Deutschland lässt nach. Also es ist nicht mehr so, dass es einfach nur da ist, sondern wir reden von einer Säkularisierung. Wir haben es mit einer säkulären oder einer sich säkularisierenden Welt zu tun. Ich kenne mich nicht aus hier in Schöneich, keine Ahnung. Aber generell in Deutschland ist es ja so, dass wir seit Ende letzten Jahres dieses Phänomen haben, Anfang dieses Jahr, dass weniger als 50% der Deutschen noch Mitglied einer klassischen Landeskirche sind, katholisch oder evangelisch. Weniger als 50%. Das heißt, die anderen 50%, die sagen, hey, wir kommen eigentlich ganz gut ohne Gott klar oder wenigstens diese Kirche. Damit kommen wir ganz gut klar. Das ist schon eine krasse Geschichte, dass wir in so einer Gesellschaft leben, die das Christentum ja mal erlebt hat und dann sich davon abwendet. Das ist anders, wie wenn man das noch nie erlebt hat und dann neugierig ist auf was Neues. mit dem können wir nicht stechen. Das ist nicht unser Ass im Ärmel. Hey, ich habe was Neues her, Christentum. Das war schon so ein paar hundert Jahre hier in Deutschland. Und irgendwie hat es mal seine Hochphase gehabt, aber wir sind drüber hinaus. Weniger Menschen interessieren sich heute für das. Im Gegenteil, du kannst heute alle möglichen Sachen machen. Du kannst heute New Age, du kannst den Mond anbeten, du kannst irgendwelchen bunten Steinen vertrauen. Ja? Blau ist das und grün ist das und gelb ist das. Und du kannst dem vertrauen, dass du deine Möbel im Haus an eine bestimmte Stelle stellst, um irgendwelche positiven Energien zu haben. Du kannst deine Herzenergie in irgendwelche Medikamente reinschütteln zum Mittelpunkt der Erde und dann drei Tropfen davon nehmen und das hilft dir dann. Du kannst heute alles glauben und alles sein. Und das finden alle cool. Aber sag mal jemand, dass du Christ bist. Das ist, da gehen bei vielen die Rollläden einfach schon mal runter. Weil wir in einer säkularisierten Gesellschaft leben. Deshalb ist es nicht so einfach, von Jesus zu reden heute. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich individualisiert hat. Wir haben keine feste Tradierung der Werte mehr. Also es ist nicht so, hey, es kann doch sein, dass ich irgendwie christlich war, aufgewachsen, aber meine Kinder nicht mehr so wichtig, denen gebe ich es nämlich weiter. Die müssen auch nehmen Rallye-Unterricht, da kann man auch was anderes machen. Das ist nicht mehr unbedingt so fix in unserer Gesellschaft. Das ist nicht mehr so wichtig, dass auch nochmal die nächste Generation das mitnehmen kann. Ist eher so, jeder soll für sich selber so ein bisschen bestimmen, jeder soll so sein eigenes Ding haben und sein eigenes Ding machen. Und jeder macht auch so ein bisschen sein eigenes Ding. Diese Individualisierung, die überall stattfindet. Also du willst ja heute nicht einfach mehr nur eine Coca-Cola trinken. Am besten, du bestellst eine Coca-Cola, wo dein Name draufsteht. Ja, also schon vom Werk aus, alles ist personalisiert, alles ist individualisiert. Das verkauft sich heute gut, ganz speziell. Das ist natürlich nicht so einfach für uns. Gleichzeitig dieses Postchristentum, Postmoderne heißt auch Optionsgesellschaft. Der Glaube ist nicht mehr selbstverständlich. Wir leben in einer Optionsgesellschaft. Das heißt, Leute suchen sich raus, was sie glauben, ob sie was glauben und sogar noch, welche der Inhalte, die vielleicht zum Glauben gehören, sie übernehmen, welche nicht. Und die stellen sich ganz oft neue religiöse Strömungen selber zusammen, die sie dann ganz individuell leben. Für die gibt es oft nicht mehr, das Christentum sagt das, das und das, sondern hey, beim Christentum gibt es drei nette Sachen, beim Buddhismus gibt es drei nette Sachen und bei denen gibt es drei nette Sachen und die drei netten Sachen hier, die stelle ich mir zusammen und habe ich am Ende neun nette Sachen für mein Leben und die setze ich einigermaßen um, wie ich selber möchte. So diese Pippi-Langstrumpf-Theologie. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. So, das machen Leute heute. Und das ist gut so, da fühlen die sich nicht irgendwie schlecht, sondern das finden die ganz normal. Ich hole mir überall das Beste und genauso wie ich mir meine besten Optionen zusammen google bei allem anderen, google ich mir auch meine besten Optionen bei meiner Spiritualität zusammen. Das sind so ticken Menschen heute um uns herum in vielen Bereichen. Das Christentum ist in einer neuen Rolle. So hat es Michael Herbst gesagt auf einer Konferenz, ein Pfarrer und Professor an der Uni in Greifswald gewesen. Und er hat gesagt, das Christentum ist in einer neuen Rolle, nämlich Minderheit zu sein und marginalisiert zu sein. Also wir in Deutschland spricht er davon, es gibt ja andere Kontinente, wo es anders läuft mit dem Christentum, aber in Deutschland. In Deutschland sind wir als Christen, also jetzt meine ich nicht mehr die Landeskirchen, sondern, sage ich mal, die bekennenden Christen, die auch nochmal einen persönlichen Glauben haben, vertieft, sind wir eine Minderheit geworden. Und damit kann man vielleicht noch einigermaßen leben, aber wir sind nicht nur Minderheit geworden, wir sind auch marginalisiert geworden. Das heißt, nach uns fragt niemand mehr. Also nach uns fragt man nicht mehr, hey, was denkt denn die Kirche dazu? Das ist keine Option mehr, das ist nicht mehr groß im Denken der Menschen drin, hey, und was sagt das Christentum dazu? Also wenn du ab und zu mal Fernseher guckst und da Nachrichten anguckst, dann siehst du ARD und ZDF zumindest, diese ganz normalen Nachrichten, so die meisten so gucken, da ist es so, wenn jüdische Festtage sind, dann werden die rausgestellt, wenn muslimische Festtage sind, werden die auch rausgestellt und ab und zu vielleicht auch nochmal einen christlichen Feiertag, aber weniger. Ist einfach Realität geworden. So, das heißt, hey, wir sind eine Minderheit und marginalisiert. Wir sind nicht mehr die Go-To-Religion, sagen, hey, was meinen die Christen zum Thema Abtreibung, zum Thema Euthanasie, zu diesen ethischen Fragen, wo man früher vielleicht traditionell nochmal die Kirchen gefragt hätte. Fragt man heute nicht mehr. Spielt keine Rolle mehr. Im öffentlichen Leben kaum noch eine Rolle. Für viele Menschen nicht. Ich denke, viele Menschen, die in bestimmten Orten wohnen, ich weiß nicht, Schöneich kenne ich nicht, aber viele Menschen, die in so einem Ort wohnen, die würden wahrscheinlich den Pfarrer auf der Straße nicht erkennen. Außer hat seinen Talar an. Die haben da keinen Bezug mehr. Die sagen, nimm mir Herr Pfarrer, grüß Gott. Also, wir sind eine Minderheit. Und das Interessante ist, und deshalb habe ich das hinzugefügt, ich glaube, wir sind in einer neuen alten Rolle. Weil wir sind wieder genau da, wo das erste Christentum am Anfang auch war. Minderheit und marginalisiert. Wir sind so ein bisschen verwöhnt worden von ein paar hundert Jahren Kirchengeschichte, wo das Christentum zu einer Staatsreligion gemacht worden ist. Ob das immer positiv war, sei dahingestellt, aber das hat uns so ein bisschen verwöhnt und es hat uns so ein bisschen zurücklehnen lassen und es einfach genießen, dass irgendwie alles so christlich läuft. Und jetzt wachen wir auf einmal auf und merken, oh, halt mal, das ist gar nicht mehr so einfach, das ist gar nicht mehr so selbstverständlich. Wir müssen es wieder verständlich machen für Menschen, und die wieder ganz neu gewinnen, was vorher nicht so problematisch war. Was vorher nicht so problematisch war. Als ich zum Glauben gekommen bin, vor 30 Jahren, ich bin im EC zum Glauben gekommen, mit 20, bin dann Teenagerkreis-Mitarbeiter geworden. Unser Weg, unser Go-To-Weg, wie wir Teenager gewonnen haben, war, wir sind zum Pfarrer gegangen, haben gefragt, können wir im Konfirmandenunterricht einladen? Und haben die Konfis eingeladen, haben einen tollen Konfirmandenabend gemacht. Da kamen dann 20 Konfis und von den 20 sind 15 geblieben. Und die haben wir dann versucht, mit dem Evangelium von Jesus zu erreichen. Und es hat jedes Jahr geklappt. Also das geht heute nicht mehr so einfach. Erstmal ist die Frage, kannst du da überhaupt einladen beim Pfarrer? Mag der dich überhaupt noch? Und dann die andere Frage, sind da überhaupt noch Konfirmanden da? Also gibt es die überhaupt noch? Ich denke, das werden weniger und weniger. Also wir müssen uns neue Wege überlegen, wo wir überhaupt das machen können, wo wir überhaupt einladen, Leute erreichen, weil diese Substanz am Ende weniger wird. Der Tomáš Halík, ein tschechischer Theologe, hat gesagt, er sagt, wir sind hier in Europa angelangt am Nachmittag des Christentums. Also für das Christentum, das große Volkskulturchristentum, geht die Sonne unter. Ja? Ende Gelände, hier in Europa. Und das glaube ich auch, ganz persönlich. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt Trübsal blasen müssen, sondern wir müssen neu denken lernen. Wir als Christen müssen neu denken lernen, wenn das die Realität ist. Charles Taylor, ein katholischer Soziologe und Philosoph, sagt, der Wandel, den ich bestimmen und nachvollziehen möchte, in einem seiner Bücher, ist ein Wandel, der von einer Gesellschaft, in der es praktisch unmöglich war, nicht an Gott zu glauben, zu einer Gesellschaft führt, in der dieser Glaube auch für besonders religiöse Menschen nur eine menschliche Möglichkeit neben anderen ist. Also er will aufzeigen, das ist eigentlich der Punkt, wie unsere Gesellschaft, und er analysiert dann auch die amerikanische Gesellschaft vor allem, wie die amerikanische und wir im Nachzug, wie die zu einer Gesellschaft geworden ist, wo es vorher praktisch unmöglich war, nicht irgendwie einen Glauben zu haben, der auch vom Christentum beeinflusst war, hin zu einer Gesellschaft, in der selbst religiöse Menschen nicht mehr unbedingt Christen werden, nur weil sie religiös sind, sondern es gibt einen großen Markt der religiösen Strömungen und selbst religiös ambitionierte Menschen nicht unbedingt zum Christentum greifen, weil es eine Option ist unter vielen, die sich ausgesucht wird, unter ganz vielen anderen Dingen. Kate, G.K. Chesterton hat es schon von über 100 Jahren gesagt. Er hat gesagt, das Christsein wird oft nicht ausprobiert und dann verworfen. Es wird für schwierig, und jetzt würde ich heute dazu fügen, für blöd, für bescheuert, für reaktionär gehalten und gar nicht erst versucht. Also, vor 100 Jahren hat er gesagt, hey, für viele wird das Christentum als zu schwierig gehalten und deshalb probiert man es gar nicht. Heute wird das Christentum nicht mehr probiert, weil es viele für bescheuert halten, für altmodisch, zurückgeblieben, für eine einfache, dumme, naive Religion. So. Und deshalb wird es nicht ausprobiert. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, und das ist mein Punkt vielleicht heute Abend, dass wir, wenn wir Jesus ins Gespräch bringen, mitten ins Leben der Menschen hinein nicht denken sollten, dass wenn wir Menschen, die von Gott wenig oder gar nichts wissen oder weit weg von dem sind, dass wir die dazu bringen, sich Jesus ganz anzuvertrauen in einem Gespräch, sondern dass es der Punkt ist zu sagen, mir wäre es wichtig und als größtes Ziel, dass die erstmal wieder die Bereitschaft haben, dieses Christentum irgendwie mal wieder auszuprobieren und dann zu erkennen, ist es gut oder ist es nicht gut. Dass sie sich auf diese Reise erstmal einlassen überhaupt, das ist schon mal ein weiter Weg. Und das macht es auch nicht einfach. Warum? Weil natürlich viele sprechen davon, dass jeder jetzt in seiner eigenen Blase lebt, jeder lebt in seiner eigenen Kultur, jeder lebt in seinem eigenen Milieu und jede Blase, jede Subkultur, jedes Milieu hat so seine eigene Sprache, seine eigenen Interessen, seine eigenen Ausdrucksweisen und es ist überhaupt die Frage, jetzt wenn die Menschen so individualisiert sind in ihren einzelnen Gruppierungen, kann man überhaupt noch kommunizieren mit denen? Also sind die überhaupt noch kommunikationsfähig? Schafft man das? Gibt es da noch Anknüpfungspunkte? Überhaupt, um Jesus da mitten reinzubringen? Und ich will dir sagen, was ist denn in der Herausforderung unser Glück? Was ist denn unser Glück? Unser Glück ist, dass, obwohl die, alle Menschen verschieden sind, individuell sich entscheiden, andere Sachen tun, die einen in diese Richtung gehen, die anderen in diese Richtung gehen. Unser Glück ist, wenn wir Jesus in die Mitte, ins Gespräch bringen wollen, unser Glück ist, dass alle Menschen nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind. Das ist unser großes Glück. Bei vielerlei religiösen Verirrungen und Verwirrungen und bei, ob das Atheisten sind oder Agnostiker oder in irgendwelchen anderen Strömungen geistlich drin, es ist so, wir können ins Leben von Menschen hineinsprechen, weil wir wissen, alle sind Ebenbilder Gottes. Es gibt keinen Mensch, der keine Antenne hat für Gott. Es gibt keinen Menschen, der keine Antenne hat für Gott. Die mag gebrochen sein, die mag falsch ausgerichtet sein, aber er hat eine Antenne. Ich gehe davon aus, dass ein Ebenbild Gottes mindestens zwei Sachen in sich spürt. Jeder Mensch, weil er Ebenbild Gottes ist und darüber kann man gut reden. Das erste ist, jeder Mensch hat einen Sinn für Gerechtigkeit. Jeder Mensch hat einen Sinn für Gerechtigkeit. Das heißt, in jedem Menschen ist ein Gefühl da, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Er mag die Linien ziehen, wo er will. Er mag weit weg sein von dem, was göttliche Moral ist, aber jeder Mensch hat ein Gefühl für Gut und Böse. Und jeder Mensch lebt ein Stück weit das Gute. Und klar, jeder Mensch ist ein Stück weit auch involviert mit dem Bösen. So gut er es eben weiß, aber jeder lebt das, hat es, trägt es in sich. Jeder Mensch hat ein Gewissen, egal wo man hinkommt. Der erste Christ in Ecuador, wo ich war, unter einem Stamm der Awa-Indianer, wo unsere Missionare arbeiten, so ein kleiner Stamm, 5000 Leute, eigene Sprache, krasse Subkultur, irgendwo im Dschungel, ein ganz kleiner Stamm, eine eigene Kultur, eine eigene Religion, eigene Sachen, die sie machen, eigene Traditionen, ganz zurückgezogen. Die haben eine eigene eigene Schöpfungsgeschichte. Das ist Animismus. Und die haben aber eine Schöpfungsgeschichte, wie die Welt beeinflusst ist. Und dort, der Erste, der dort zum Glauben gekommen ist, durch einen Missionar, ist relativ schnell am Anfang zum Glauben gekommen. Und zwar, weil der Missionar, der dort die versucht hat, diese Leute zu erreichen, der ist am Anfang nur so in den Stamm hineingekommen, immer mal wieder hingereist, weil da musste er hinlaufen, so 1,5-2 Tage, bis er den Stamm erreicht hat, durch den Dschungel und dann wieder zurück. Dann hat er außerhalb in so einem Dorf gewohnt, ist da reingelaufen, war dann 3-4 Tage mit diesen Indianern zusammen und hat versucht, auf Spanisch mit Übersetzung in deren Sprache das Evangelium denen weiterzugeben, weil er am Anfang ihre Sprache noch nicht so konnte. Und hat er am Anfang, das war missiologisch, würde ich mal sagen, richtig naiv, fast so ein Dumm, aber so ist Gott manchmal, benutzt auch das Naive und Dumme und hat am Anfang die Geschichte erzählt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. So, versucht es reinzubringen und dass Jesus für jeden gestorben ist, egal was er getan hat, ob er die Ehe gebrochen hat, ob er gelogen hat oder auch ob er jemand umgebracht hat. Ah, der Missionar hat die Geschichte erzählt, keiner hat so richtig reagiert, die Leute waren so verschlafen und gelangweilt. Und dann ist er wieder gegangen und dann hat er gesagt, er kommt wieder in 14 Tagen. Und dann ist er nach Hause gefahren, in das Dorf, und dann ist er mit dem Zug in seine Stadt gefahren, wo er gewohnt hat mit der Familie. Und nach 14 Tagen kam er wieder. Und dann kam er mit dem Zug in das Dorf, wo er da gewohnt hat, und von da aus wollte er in diesen Indianerstamm reinlaufen. Und dann saß da an seinem Hotel, wo er da untergekommen ist, Pension oder was das war in diesem Dorf, saß an der Türschwelle unten, da saß einer von diesen Indianern. Awa-Indianern. Und dieser Awa-Indianer hat gefragt, ob er der Missionar sei. Ja, das wäre er. Ja, was er denn will. Ja, er wartet hier schon 3 Tage. Ja, weil der wusste leider nicht, was 14 Tage heißt. Und dann hat er da gewartet, bis der kommt. Und dann hat er den gefragt, und das war seine erste Frage, ist es wirklich so, dass dein Gott, von dem du erzählst, vergeben kann, auch wenn man jemanden umgebracht hat? Ja, sagt er, das kann der auch vergeben. Warum? Warum? Weil ich habe vor 4 Jahren, als ich stockbesoffen war, im Kampf mit einer Machete, mit so einem langen Messer, habe ich meinen Onkel umgebracht. Und seither trage ich das in meinem Innern und es lasse es so schwer auf mir, dunkel, beschwert mein Gewissen. Kann ich das loswerden? Ja, kannst du loswerden. Hat er das Evangelium nochmal erklärt, hat er gebetet, hat sein Leben Jesus gegeben, seine Schuld vergeben worden, ist der erste Christ geworden. So, ganz krass. Also, jeder Mensch hat ein Gewissen. Egal wo er ist, ob er in so einem entlegenen Stamm ist, mit eigener Kultur, eigener Sprache, eigenen Sachen, alle Menschen haben ein Gewissen. Tim Keller sagt, und das ist das Gute, jeder Mensch ist eine Mischung aus glänzender Wahrheit oder glänzenden Wahrheiten, verwaschener Halbwahrheiten und offener Rebellion. Jeder Mensch. Ja? Das heißt, hey, in jedem Menschen gibt es diesen Sinn für Gerechtigkeit, dass er versucht zu leben mit glänzenden Wahrheiten, manche Halbwahrheiten lebt der Mensch und dann auch offene Rebellion. Und das ist für uns wichtig. So müssen wir verlorene Menschen auch sehen. Vielleicht geht es ein bisschen zu weit heute Abend, aber ich will das so ein bisschen auch nochmal für uns reinbringen, wie wir verlorene Menschen sehen sollen. Nämlich nicht nur als irgendwie, ja, die sind verlorene Sünder und für die gibt es irgendwie nur eine Chance, irgendwie Jesus, sondern dass wir die nochmal anders sehen lernen. Und ich habe mich gefragt, wenn jeder Mensch eine Mischung ist aus glänzenden Wahrheiten, verwaschener Halbwahrheit und offener Rebellion, wie sieht dann Gott einen Menschen an, der von ihm entfernt lebt? Und ich habe mal das am Beispiel von Zachäus gezeigt, weil Zachäus so schön, Jesus kommt da vorbei, Zachäus sitzt auf dem Baum, der sucht quasi irgendwie Jesus zu sehen, wir wissen nicht so ganz genau warum, aber dann kommt Jesus unter diesen Baum und dann heißt es da, und Jesus schaut nach oben und sieht diesen Zachäus an. Und ich frage mich, was sieht denn jetzt Jesus, wenn er den Zachäus anschaut? Was passiert denn im Herzen von Jesus? wenn er den Zachäus sieht? Was ist denn mit seinem Blick, wenn er den Zachäus sieht? Wie blickt er ihn an? Wie Jesus verlorene Menschen sieht. Und ich habe für mich selber mal das so versucht, irgendwie zusammenzukriegen. Und ich habe für mich so festgestellt, ich denke, Jesus blickt diesen Zachäus an mit einem Blick. Und in diesem Blick, den Jesus für den Zachäus hat, kommen drei Sachen zusammen. Nämlich, da kommt die Freude zusammen mit der Traurigkeit und der Hoffnung. Also ich sehe das so als diesen Vaterblick Gottes auf auch seine verlorenen Kinder. Ich weiß nicht, ob das vielleicht, also ich hoffe, ich habe diesen Blick manchmal gehabt für meine Kinder. Also 4 Kinder, 2 Jungs, 2 Mädels, und die 2 Mädels hat meistens meine Frau abgehandelt, aber mit den 2 Jungs musste ich immer zurechtkommen. Und es war manchmal so, okay, die wussten ganz genau, es gab so ein paar Regeln, ein paar Sachen, aber manchmal, da hat man sie wieder streiten gehört. Ja, und streiten ist nicht so schlimm, dann müssen die es irgendwie selber regeln. Das war so unsere Regel zu Hause, nicht immer gleich eingreifen, aber machen lassen. Aber natürlich, manchmal ist es zu weit gegangen. Dann hat man gehört, und jetzt hat jemand richtig geschlagen und mit irgendwas geschlagen oder irgendwas weggezogen. Oh, und dann ging es Geheule los. Und spätestens dann war für mich immer klar, okay, jetzt sollte ich eingreifen. Und dann war das mal wieder so weit, die 2 Jungs haben sich gestritten wegen irgendwas, haben aufeinander eingeklopft, beide saßen irgendwie, waren irgendwie da. Ich wusste nicht, worum es ging, wer war schuldig, was war los, aber die beiden saßen auf der Treppe und ich wusste ganz genau, die haben etwas gemacht, was sie nicht hätten machen sollen. Und ich gucke sie an, sie sitzen auf der Treppe und ich hoffe, ich hatte diesen Blick von Jesus. So, diesen Blick auf meine Jungs. Das sind meine Jungs, an denen freue ich mich. Ich freue mich über die. Aber gleichzeitig bin ich auch traurig. Warum? Weil sie nicht auf mich gehört haben und wieder was anderes gemacht, wie ich eigentlich ihnen gesagt hätte. Und gleichzeitig ist so in meinem Blick hoffentlich ein bisschen Hoffnung, dass sie spüren, hey, wenn wir jetzt zuhören und das machen, was der Papa sagt, dann kommt es wieder in Ordnung. Dann kommt es wieder in Ordnung. Und diesen Blick hat Jesus auch auf Zachäus und diesen Blick hat Jesus auf die verlorenen Menschen. So, er sieht den Menschen mit Freude. Er sagt, hey, das ist ein wunderbares Ich. Guck dir diesen Zachäus an. Der ist wunderbar gemacht in meinen Augen. Der ist einzigartig. Der ist eigenartig in seiner Art. Der ist so, wie ich ihn gemacht habe. Gut in Mathe. Aber er sieht natürlich auch mit Traurigkeit sein widerspenstiges Ich. Jesus sieht, Mensch, dass dieser Zachäus das, was ich in ihn hineingelegt habe, anders verwendet hat, wie ich es eigentlich gedacht habe. Dass der sein BWL-Studium dazu nutzt, um andere auszunehmen, Schlupflöcher zu finden, um sich selber zu bereichern, das war nicht der Plan. Jesus sieht diesen Zachäus an und ist traurig, dass Zachäus in etwas anderem wie Gott seine Quelle der Freude gesucht hat. In Habgier, Geld und Macht und anderen Dingen. Und es macht ihn traurig, natürlich, weil durch ihn so viele andere Menschen auch gelitten haben. Da guckt Jesus ihn mit einem traurigen Blick an und gleichzeitig mit diesem Blick der Hoffnung, Zachäus. Wenn wir jetzt heute Nachmittag nach Hause gehen und du zuhörst und du nochmal die Dinge so machst, wie ich das möchte, dann gibt es da nochmal Hoffnung, dieses wiederhergestellte Ich. Das sieht Jesus auch in diesem Zachäus. Er sieht dieses Potenzial, so will ich mal sagen. Jesus hat diese unaufdringliche, aber überwältigende Fähigkeit, jeden mit hoffnungsvollen Augen anzuschauen. Und dabei sieht er nicht nur die von der Sünde und Rebellion zerbrochene Schönheit dessen, was der Mensch in Gottes Plan mal war. Nein, er sieht auch das heilige Potenzial dessen, was aus ihm wieder werden könnte, wenn er ihm folgt. Das sieht Jesus. Er sieht das, dieses heilige Potenzial. Und hey, das wünsche ich mir, dass wenn ich Menschen sehe, egal wer sie sind, dass ich diesen Blick habe für sie, weil sie auch glänzende Wahrheiten leben, weil sie natürlich auch in Halbwahrheiten sind und natürlich auch in offener Rebellion leben, aber ich will Menschen so sehen, mit diesem Blick. Unser Glück, und das ist das Zweite, was Menschen gemeinsam haben als Ebenbilder Gottes, ist, dass Menschen generell sagen, die Welt ist nicht genug. Die Welt ist nicht genug. Menschen haben einen Sinn für Gerechtigkeit und Ewigkeit in ihren Herzen. Jeder Mensch hat Ewigkeit in seinem Herzen. Jeder Mensch hat eine Sehnsucht nach dem Transzendenten, nach etwas Größerem wie sich selbst. Das mag ein bisschen verbuddelt sein, aber das ist in jedem da. Jeder Mensch hat so ein bisschen das Gefühl, mehr oder weniger, dass diese Welt nicht genug ist. Jeder Mensch erlebt diese Frustration. Selbst bei seinem größten Glück. So ein bisschen, dass selbst im Allerbesten, selbst der schönste Urlaub endet mal. Und selbst der größte Genuss des schönsten Urlaubs hat am Ende doch so einen bitteren Beigeschmack. Das schönste Essen, die schönste Ehe, der schönste Sex, die schönsten Freundschaften, die schönsten Bilder, die schönste Landschaft, die schönste Natur. Das ist schön und das ist gut und das ist Hammer, aber wir alle teilen das und das teilen auch Menschen, die nicht Christen sind, mit uns Christen. Hey, es gibt immer bei allem so einen bitteren Beigeschmack. Die Welt scheint irgendwie nicht genug zu sein für uns. Und das scheint nicht mehr weiterzugehen. Wann ist es? Mach ich was jetzt? C.S. Lewis hat gesagt, wenn ich in mir selbst Sehnsüchte entdecke, die nichts in dieser Welt stillen kann, dann ist die einzige logische Erklärung, dass ich für eine andere Welt geschaffen bin. Also es gibt Sehnsüchte in mir, die kann diese Welt nicht stillen und deshalb gibt es wahrscheinlich was Größeres. Nelly Sachs hat dieses schöne Gedicht geschrieben, sie hat gesagt, alles beginnt mit der Sehnsucht. Ihr kennt das, ein schönes Gedicht, das aufzeigt, immer ist im Herzen Raum für mehr, für Schöneres, für Größeres. Das ist des Menschen Größe und des Menschen Not. Der Mensch ist ein Sehnsuchtsmensch. Immer was anderes nochmal sich sehnen danach. Warum denn? Woher kommt das? Das ist seine Größe, weil es macht ihn zum Ingenieur, zum Entwickler, zum Eroberer, das macht ihn zum Abenteurer, zum Genießer, zum Ausprobierer, das macht ihn zum Tüftler, das ist das Große, aber auch seine Not, dass er selten zur Ruhe kommt, zufrieden wird, das ist seine Not. Und dann heißt es hier Sehnsucht nach Stille, nach Freundschaft und Liebe. Und wo Sehnsucht sich erfüllt, da bricht sie noch stärker auf. Fing nicht auch deine Menschwerdung Gott mit dieser Sehnsucht nach dem Menschen an? So lass nun unsere Sehnsucht damit anfangen, dich zu suchen und lass sie damit enden, dich gefunden zu haben. Also hey, das ist die Sehnsucht Gottes, die Sehnsucht des Menschen, Entschuldigung. Ewigkeit in unserem Herzen, das ist unser Glück, dass Menschen diese Sehnsucht haben, egal welchem Mensch wir begegnen, die haben diese Sehnsucht. Der Philosoph und Physiker und Theologe, manche sagen katholisch, manche evangelisch, ist egal. Der hat gesagt, Blaise Pascal, in einem kleinen Büchlein, die heißen Gedankenpensées, hat er geschrieben, alle Menschen ohne Ausnahme streben danach, glücklich zu sein. Das ist unser Glück, dass alle Menschen Glück suchen, egal wer. Wie verschieden die Wege auch sind, die sie einschlagen, alle haben dieses Ziel. Der eine gibt Geld aus und der andere häuft's an. Aber alle wollen dabei glücklich werden. Der eine setzt sein Leben aufs Spiel und besteigt hohe Berge, Reinhold Messner. Und der andere, der achtet auf sein Leben, dass ihm ja nichts passiere, der bleibt lieber daheim. Alle, um glücklich zu werden. So sagt Blaise Pascal, der eine isst und der andere übt lieber Verzicht. Um glücklich zu werden, dass die Hose auch noch passt. Der eine zieht in den Krieg und der andere bleibt lieber zu Hause. Und dann führt es noch so ein bisschen aus. Es ist dasselbe Verlangen, vom selben sind wir alle beseelt, nur hervorgegangen aus verschiedenen Ansichten. Das ist die Triebfeder, das Triebrad, Glück finden aller menschlichen Anstrengungen, sogar des Selbstmords. Also Blaise Pascal geht so weit und sagt, warum bringt sich jemand um? Nur weil er denkt, dass wenn er nicht mehr lebt, er glücklicher ist, wie wenn er noch lebt. Also selbst das macht der Mensch nur, um glücklicher zu sein. Und dass der Mensch nach Glück sucht, das ist unser Glück. Auch in der Kommunikation des Evangeliums, Jesus in die Mitte von Menschen hineinzubringen, die vielleicht sonst nicht ansprechbar sind, dass sie ein Gewissen haben, ja, ein Sinn für Gerechtigkeit und Ewigkeit in ihren Herzen ist. Das hilft uns, das Evangelium hineinzusprechen in ihr Leben. Und diesen Auftrag haben wir, diese Aufgabe. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Ich habe das immer mal so zweigeteilt. Wir sollen bereit sein zur Rechenschaft über die Hoffnung. Das ist Gottes powervolle Geschichte mit der Welt. Das ist die Hoffnung. Gottes powervolle Geschichte, die er hat in Jesus Christus mit der Welt. Das ist die Hoffnung, die in uns ist. Aber sie ist in uns. Das ist Gottes persönliche Geschichte mit mir. Also wir sollen alle Zeit bereit sein. Das, was wir morgen und übermorgen Abend machen, bereiter werden, die Hoffnung weiterzugeben. Was ist das eigentlich für eine Geschichte mit Jesus? Was ist das, der Inhalt Gottes powervolle Geschichte? Und was hat das mit mir zu tun? Was ist denn mein Zeugnis, mein Alltagszeugnis und mein Lebenszeugnis? Was diese Geschichte von Jesus, diese powervolle Geschichte Gottes in dieser Welt, in meinem Leben gemacht hat. Und beide Sachen sind wichtig, dass wir bereit sind, Rechenschaft darüber abzulegen. Das ist unser Auftrag, das zu tun. Und um das Nichtchristen weiterzugeben, ich habe euch das mal versucht, so wie ich das denke, aufzuzeichnen, wie das passiert. Das passiert so, das links, das bin ich, der Christ, ja, und weiße Schuhe, ich habe extra weiße Schuhe angezogen. Und gab es nur in Schwarz-Weiß. So, ich bin der Christ. Und das da drüben, das ist mein Kumpel, das ist der Nicht-Christ, der ist so ein bisschen skeptisch. Ja? Und ich als Christ, ich habe gewisse Überzeugungen, christliche Überzeugungen, biblische Überzeugungen. Und die lebe ich. Ich lebe das Wahre. So, ich suche nach der Wahrheit, ich will wissen, was Gott sagt und nach seinem Willen leben. Und aus diesem Wahren heraus, das ich versuche zu leben, kommt ein Leben, das gut ist. Und dieses gute Leben, das wird zu etwas, wenn ich das suche und umsetze, zu etwas Schönem für mich und für andere. Das Gute, das aus dem Wahren kommt, schafft ein schönes Leben. Das für mich schön ist, für andere schön ist, aus dem Willen Gottes heraus. Beim Nichtchristen kommt vor allem das Schöne an. Der Nichtchrist, dein Freund, der wird nicht nach dem Wahren suchen. Also erst wesentlich später. Er wird nicht nach der Wahrheit suchen und sagen, hey, was ist denn die Wahrheit? Und wenn ich die habe, lebe ich nach der, egal was es mich kostet. Dein Freund hat ein Gewissen, er sucht Gerechtigkeit, Gut und Böse und er sucht nach Glück. Und der Weg, wo wir anknüpfen können, ist die Frage meines Erachtens nach am meisten hier nach Glück. Der will das Schöne sehen. Was macht sein Leben ein bisschen schöner? Ja? Und wenn er das bei uns sieht, dieses Schöne, dann lässt er sich vielleicht dazu einladen zu sagen, hey, wie ist denn das, dass dein Leben so schön ist? Dann sagst du ihm, hey, das ist deshalb so schön, weil ich ein paar gute Sachen in meinem Leben umsetze. Ja, und welche gute Sachen? Das sind die Sachen, die Sachen, die Sachen. Hey, und wo hast du diese guten Sachen her? Hey, die stammen aus dem Wahren. Von der Wahrheit, von Gott. Ah, okay. So, das heißt, wir müssen anfangen umzudenken. Von unserer Perspektive aus denken wir immer, ist doch klar, sagt Gott. Für den anderen am anderen Ende, wenn wir sagen, ja, sagt Gott, für den sagt das erstmal gar nichts. Oder vielleicht sogar noch negativ. Ah, Gott. Aber wenn er das Schöne sieht an dem, was wir leben und auch hört und sieht, wird er vielleicht interessiert danach, hey, woher kommt denn dieses Schöne? Aus etwas Gutem heraus. Und woher kommt das Gute? Aus dem Wahren. Also dein Freund will ein größeres Glück, der will, dass sein Leben besser funktioniert. Der will vielleicht noch gar nicht Gott. Er will einfach, dass sein Leben besser funktioniert. Und das können wir schon auch beten, meines Erachtens nach. Ein besseres Leben. So rum funktioniert das. Deshalb ist es wichtig, unsere Aufgabe, deshalb habe ich euch das mal mitgebracht, mal reinzukommen. Unsere Aufgabe ist es, unser Freund muss zuerst die Güte Gottes an uns sehen und sich darauf einlassen, in vielen kleinen Bekehrungen. In vielen kleinen Bekehrungen. Unser Freund, die wenigsten werden sich gleich für die Güte Gottes am Kreuz, wohl aber für die Güte Gottes in seiner Weisheit interessieren. Also die meisten Menschen, und ich habe diesen Ausdruck Güte Gottes von Paulus, weil Paulus sagt in Römer 2, Vers 4, es ist die Güte Gottes, die uns zur Umkehr leitet, also zum Umdenken, zur Umkehr, zur Buße, wenn man das so ausdrücken möchte. Das heißt aber, mein Freund, der ja nur nach Glück sucht, ein gewisses Gewissen hat, Gut und Böse, Gerechtigkeit, ja, da auch viele Wahrheiten lebt, manche Halbwahrheiten, manche Rebellion, der ist interessiert an etwas Gutem, weil es schön ist. Und wenn er das Gute bei uns findet, dazu müssen wir ihn motivieren, dass er sich darauf einlässt, in vielen kleinen Bekehrungen. Ich glaube, das habe ich zumindest früher so gedacht bei mir selber, als ich so selber angefangen habe, Menschen zu erreichen, habe ich gemerkt, ich will immer zu viel in einem Gespräch, ich will zu viel auf einmal. Und nochmal, wenn die Leute im Konfirmandenunterricht waren, im Evangelischen, wenn die im evangelischen Religionsunterricht waren, dann haben die ganz viel Vorwissen. Ja? Dann können wir darauf aufbauen, wenn die sogar mal in der Jungschar waren, vielleicht sogar mal im Teenie-Kreis und dann weggebrochen und jetzt als Erwachsene versuchen wieder zu sagen, dann wissen die ganz viel. Und es mag so sein in Schöneich, da kenne ich mich zu wenig aus hier, wie hier die Sachen sind. Aber wenn wir Menschen erreichen wollen, die sich davon losgesagt haben, vielleicht auch bewusst, oder schon in der zweiten Generation schon nichts mehr damit zu tun haben, oder Menschen, die aus einem ganz anderen Kulturkreis anderer Religionen zu uns kommen, wenn wir die erreichen wollen, dann müssen wir wo ganz anders ansetzen. Und viele kleine Bekehrungen in ihrem Leben fördern. Nicht nur die eine große Bekehrung sehen wollen in ihrem Leben, sondern ganz viele kleine Bekehrungen sehen in ihrem Leben. Warum? Ich will euch das kurz zeigen. Ein Missiologe, der hieß James Engel, deshalb heißt das Ding Engelskala, hat nichts mit Engeln zu tun, die irgendwo im Himmel rumfliegen, sondern der Typ hieß so, der hat es mal aufgezeigt und hat gesagt, hey, wie ist es eigentlich, dass jemand zum Glauben kommt? Und was passiert denn da? Und dann hat er hingeschrieben, Bekehrung, ein Mensch wird Christ. Und dann hat er gesagt, okay, die Situation der Zuhörer da rechts, die Aufgabe der Christen, die Aufgabe Gottes. Und dann hat er das eingeteilt in so eine Tafel, so von minus 10 bis plus 4. Ja? Und ich schätze mal, die meisten, die hier drin sitzen, ja, heute Abend, die meisten, wir sind bei plus 3 oder bei plus 4. Ja? Steven ist bei plus 5. Jawohl. So, wir sind bei plus 3 und bei plus 4. Wir haben uns bekehrt, wir sind damit dabei, ich meine das ernst, ich habe Gemeinschaft, ich übe das an in meinem Leben, Gebet, stille Zeit, Gemeinschaft geben und ich setze mich auch an mit meinen Gaben und ich will auch andere in ihrem geistigen Wachstum unterstützen, deshalb hocken wir heute Abend da. Aber es gibt Menschen, die sind vielleicht bei minus 10. Minus 10, das sind Menschen für Engel, der sagt, die haben kein Bewusstsein für übernatürliches Leben. Ich glaube nur, was ich sehe. Ja, das ist so ein typischer DDRler, Kommunisten, Materialisten, wir nennen die meistens auch Atheisten, ja, die sagen, hey, ich glaube an nichts Übernatürliches, Punkt, ich glaube nur das, was ich sehe. So, die gibt es. Und dann gibt es die Nächsten, das ist minus 9, eine Vermutung von einem höheren Wesen. Irgendwas gibt es da, wir wissen aber nicht was. Die nennen wir meistens Agnostiker. Ja? Die gibt's, gibt was Größeres, aber wir können davon nichts wissen, wie der ist. Ist es ein persönlicher, lebendiger oder anderer Gott? Dann gibt es die anderen, minus 8, keine Kenntnis vom christlichen Glauben. Gott ja, aber Jesus, keine Ahnung, zu viel, zu fromm, zu blöd, brauche ich nicht, Gott irgendwie schon. Minus 7, vages Bild vom christlichen Glauben, ein wenig Moral kann nicht schaden, meine Kinder schicke ich in die Jungschar. Ja? Weil irgendwie war ich da auch mal und ein bisschen Moral braucht man und evangelisch ist gut, also na damit. Also, das, die gibt es auch. So, das ist minus 7. Okay? Dann gibt es minus 6. Interesse am christlichen Glauben, jeder braucht einen Sinn und Halt im Leben, so das mal umschrieben, minus 5, Verständnis der biblischen Botschaft und dann minus 4, näheres Interesse, das möchte ich genau wissen, minus 3, positive Haltung zur biblischen Botschaft, der Glaube an Gott ist eine gute Sache. Jetzt erst sind wir bei gut. Verstehst du, was ich dir sagen will? Ich will dir sagen, wenn du jemand hast hier, wenn du jemand begegnest, dein Freund, dein Arbeitskollege, dein Nachbar, je nachdem, wo der steht, und wir wollen natürlich, dass der sich bekehrt, das ist unser großes Ziel, dass ein Mensch Christ wird. Aber wenn der bei minus 8 steht, dann ist dein erstes Ziel, wenn du mit ihm sprichst, wenn du mit ihm in Kontakt kommst, wenn du Jesus in sein Leben reinbringen willst, nicht. Dein erstes Ziel ist nicht, dass er von minus 8 auf 0 springt. Ja? Zieh dabei nicht über los. Geh direkt ins Gefängnis. Nein, du willst nicht, dass er von minus 8 auf 0, du willst, das ist dein Ziel, dass er von minus 8 auf minus 7 kommt. Das ist frustrierend. So ein bisschen. Aber das ist diese kleine Bekehrung. Von minus 8 auf minus 7 und von minus 7 auf minus 6 und dann Stück für Stück, bis er irgendwann mal auf 0 ist. Und dann sind wir noch nicht am Ende, dann geht es ja weiter. Dann kommt ja hoffentlich plus 1, plus 2, plus 3. Michael Herbst, der mit seinen Leuten in Greifswald so ein bisschen studiert hat, Deutschland, wenn Erwachsene zum Glauben kommen. Die haben Erwachsene, die zum Glauben gekommen sind, interviewt. Und je nachdem, wo sie standen, wenn sie so bei minus 6, minus 7, minus 8 standen, durchschnittlich zwischen 4 und 5 Jahre hat es gedauert, bis sie von minus 8 zu 0 gekommen sind. Zwischen 4 und 5 Jahren. Also bis es der Erstkontakt sozusagen, bis jemand dann zum Glauben gekommen ist, brauchen wir einen langen Atem. Kontinuität, deshalb steht auch die Aufgabe der Christen, erstmal präsent zu sein. Was wir am Sonntagabend gesprochen haben, dieses Beten, Leben, das Wahre in was Gutes umzuwandeln, in ein Leben, das schön ist, als Zeugnishaftes nach außen, in Nächstenliebe, Kontaktaufnahme, diese Dinge. Kleine Bekehrungen zu erleben, dass er die Güte Gottes feststellt, an dem, wie wir leben, in der Weisheit. Und das interessiert auch Menschen, die eben nicht Christen sind. Die Weisheit, die wir als Christen haben und leben. Auch wenn sie es vielleicht nicht immer offen zugeben. Ich nenne das immer so energiegeladene Themen. Also, ich muss mich ein bisschen beeilen. Jesus mitten ins Leben zu bringen, heißt doch, da bin ich bin der Christ und da drüben ist der Nicht-Christ. Und wir haben alle Themen, die uns interessieren, über die wir reden, über die wir nachdenken, für die wir eine Leidenschaft haben. Und unsere Aufgabe ist es, uns vereint ganz viel, auch ganz viele Themen, die wir als Christen haben, auch mit Themen, die nicht Christen im Leben haben. Und jetzt frage ich nochmal ganz ehrlich, also ihr dürft ganz ehrlich antworten, ehrlich fragen tue ich sowieso, aber wer von euch hier drin, heute Abend, sucht denn nicht sein größtes Glück im Leben? Wer von euch sucht denn das nicht? Keiner meldet sich, habe ich mir gedacht. Das ist ganz klar. Wir alle, Blaise Pascal hat recht, wir alle suchen das größte Glück in allen Lebensbereichen. Das vereint uns mit jedem Nichtchristen auch. Und es gibt uns die Chance, die Themen, die uns bewegen, die wir zusammen haben mit Menschen, die auch nicht Christen sind, über diese Themen nachzudenken, die ins Gespräch zu bringen und aufzuzeigen, worin das Gute liegt, wenn man in dem Bereich seines Lebens auch noch Christ ist. Also, was ist das Gute am Christsein, die Weisheit Gottes für diesen Lebensbereich? Da muss man noch kein Evangelium erklären, da muss Jesus noch nicht am Kreuz dafür gestorben sein. Da gilt es einfach mal nur, die Weisheit Gottes ins Leben von Menschen hineinzubringen. Für bestimmte Aspekte des Lebens, die Themen, die Menschen interessieren in deinem Umfeld, die da sind. Also Erfüllung, Hoffnung, Liebe, Freude, Sorgen, innere Konflikte, Vergangenheitsbewältigung, Einsamkeit, Selbstwertgefühl, Veränderung, Selbstoptimierung habe ich genannt am Sonntagabend, Lebenssinn, Leben nach dem Tod. Es gibt viele Themen, die da sind bei ihm, bei uns, Krankheit, Gesundheit, Ernährung, Schule, Erziehung, Ehe, Beziehung, Verwandtschaft. So viele Dinge, die wir auch bewegen und die wir hoffentlich aus der Wahrheit heraus leben, das Gute darin finden und versuchen, in Schönheit umzusetzen. So, jetzt ein bisschen ein Bummer. Wenn du dir über die Lebensthemen gar keine Gedanken machst von deinem christlichen Glauben her oder das gar nicht reflektierst, was du lebst, dann wird es kompliziert jetzt. Ja? Also dann kannst du nur einsteigen mit deinen Freunden, wenn wir bei -3 sind oder sowas. Aber es wäre ja schön, du könntest vorher schon mal einsteigen und dazu muss man nochmal nicht viele Bücher lesen, sondern man muss mal anfangen zu überlegen, von dem, was ich eigentlich lebe in meinem ganz normalen Leben, welche Rolle spielt darin eigentlich Gott und seine Weisheit? Und was davon setze ich um? Vielleicht ganz unbewusst, weil mir das so eingetrichtert worden ist, aber was ist denn das, was ich da umsetze von Gott her, dass das Gute ist, dass das so macht in meinem Leben, dass es schöner und besser ist? Und nochmal eine zweite Sache, denke nicht, nur weil nicht alles so ist, wie es sein sollte, in unserem Leben haben wir nichts zu bieten. Also nur weil nicht alles ganz toll ist in meinem Leben, kann ich nichts sagen, nichts aufzeigen. Viele Menschen ohne Gott, ich sage es mal ein bisschen vorsichtiger, wenn mein Leben als Christ noch chaotisch ist an manchen Ecken und Punkten, obwohl ich schon vieles mit Gott lebe und es durchziehen lasse, stell dir vor, wie viel mehr an manchen Punkten chaotisch Menschen leben, die diese Prinzipien nicht haben. Und selbst wenn du nur ein Dreier hast, sage ich es mal so, wenn du nur ein Dreier hast im christlichen Leben, kannst du immer noch dem Nachhilfe geben, der einen Sechser hat. Ja? Okay, macht das so ein bisschen Sinn? Also das muss nicht alles gleich laufen, so Themen. Menschen haben sich zur Beantwortung ihrer Lebensfragen, und die haben alle Menschen, an die falschen Fachmänner gewandt. Das ist eigentlich ihr Problem. Das ist eigentlich Sünde, meines Erachtens nach. Menschen haben sich für die Beantwortung ihrer Lebensfragen an die falschen Fachmänner gewandt. Das ist Sünde. Falsche Methoden, falsche Ratgeber, man könnte auch sagen, sie haben sich belügen lassen von den falschen Fachmännern. Das ist für mich Sünde. Ich will euch das mal aufzeigen, warum das so ist und warum das wichtig ist zu kapieren. Vor allem, wenn man mit Menschen redet, die weit weg sind von Gott. Wenn du mit Menschen redest und du sagst, Sünde, hey Sünde, weil du lügst, weil du betrügst, weil du das machst, moralisierend, das ist richtig, du hast vollkommen recht. Das würde stimmen, das stimmt auch. Aber Menschen tun sich ganz schwer, wir haben es vorher gehabt, säkularisiert, individualisiert, postmodern, Postchristentum. Die sagen, hey, das sagst du, dass das schlimm ist. Ich denke ganz anders. Woher kommst du mit deinen komischen Regeln, dass das falsch oder richtig ist? Ich mache, was ich selber will. Und das sind meine Regeln, ich fühle mich gar nicht schuldig oder angesprochen oder sündig, das sagst du. Deshalb moralisierend über Sünde zu sprechen in unserer Zeit hat nur einen Sinn, wenn ich mit Menschen begegne, die einen hohen moralischen Wert haben, vielleicht auch religiös. Da macht es noch Sinn. Ist richtig, ist gut. Aber bei anderen, die weiter weg sind, macht es keinen Sinn. Und ich will euch mal zeigen, wie Gott im Alten Testament es bei seinem Volk macht, das in extrem viel moralischer Sünde gelebt hat. Und dann spricht es Gott über den Propheten Jeremia an. Ihr wisst, Jeremia, ganz viel Rebellion, Zeit, und dann wurden sie babylonische Gefangenschaft geschickt als Bestrafung. Und dann wird das Volk dort angesprochen auf seine Sünde. Und dann sagt Gott, ihr habt eine zweifache Sünde begangen. Erstens, mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und das Wasser nicht halten. Das heißt, hey, Gott, der spricht sein Volk an und sagt, hey, ihr habt gesündigt, aber er sagt ihnen nicht, hey, ihr habt die Ehe gebrochen und es war schlecht. Ihr habt die Frau eurer Jugend verlassen und eine andere Frau angenommen und das ist falsch, deshalb habt ihr gesündigt. Das wäre richtig, das haben sie gemacht, ganz viele davon. Aber das ist nicht, wohin Gott es zurückführt, sondern Gott führt es in seiner Kritik an den Leuten zurück, hey, ihr habt bei der falschen Adresse euer größtes Glück gesucht. Ihr habt mich, die Quelle lebendigen Wassers, verlassen, um euch bei anderen Quellen, die ihr selber gebaut habt, irgendwelchen rissigen Zisternen, da eure Erfüllung, euer Glück zu finden. Das ist eigentlich euer Problem. Das ist euer Problem. Sünde wird hier nicht in erster Linie als moralische Verfehlung definiert, sondern als fehlgeleitete Liebe, das hat Augustinus gesagt. Ihr liebt die Zisterne, die ihr selber gemacht habt, anstatt die lebendige Quelle zu lieben. Ja? Eure Liebe ist fehl. Ihr erwartet von den falschen Fachmännern die richtigen Antworten. Und dort kriegt ihr falsche, die euch belügen, betrügen, wegführen von mir. Das ist eigentlich der Punkt. Sünde ist von jemand oder etwas anderem als Gott die Lösung für die Herausforderungen des Lebens zu erwarten. Wenn wir mit Menschen reden, dann ist meines Erachtens nach das der beste Zugang zu ihnen. Woran dein Herz hängt, das ist dein Gott. Woran hänge ich mein Herz? Von was erwarte ich Erfüllung, Glück? Und Sünde ist genau das, von jemand oder etwas anderem als Gott Erfüllung, Glück zu suchen und zu finden. Bei jemand anderem. Quelle lebendigen Wassers, eigene Zisternen. Sünde ist, gute Dinge werden zu ultimativen Dingen. Sören Kierkegaard. Also selbst die guten Dinge, eine gute Ehe, wichtige Sache, die Ehefrau, der Ehemann, die können, wenn sie zu ultimativen Dingen werden, am Ende zu Gott werden. Und wenn sie zu Gott werden, dann wird es zur Sünde. Essen, Spaß, Freude, Sex, viele Dinge können das sein, die an sich gut sind. Geld, Geld ist gut, oder? Halleluja. Aber das zum Ultimativen zu machen, heißt Habsucht. Und das ist Götzendienst. Das ist Götzendienst, Kolosser 3, Vers 5. Das ist genau das Gute zum Letzten zu machen. Als Ultimatives mein größtes Glück zu suchen. Wo? In meiner Ehe. Mein größtes Glück zu suchen in meinen Kindern, in meinem Haus, in meiner Sicherheit, in meinem Geld. Das ist Gott. Bonhoeffer hat es so formuliert, wir kämpfen immer wieder neu damit, das Vorletzte mit dem Letzten zu verwechseln. Also das Vorletzte, das was hier ist, mit dem Letzten zu verwechseln. Oder letztes Zitat, auch das Gute, Tim Keller, wenn es zum Besten wird, verwandelt sich in einen Ersatzgötzen und wird dann am Ende zum Dämon. Das merken wir in der Ehe. Daran merkt man, dass man seinen Partner vergöttert. Dass wenn er versagt, am Ende ich ihn hasse. Warum? Weil ich von ihm erwartet habe, dass er Gott ist. Aber das kann er nicht, weil er ist es nicht. Und dann wird er am Ende zum Dämon und ich hasse ihn vielleicht sogar dafür. Ja? So, wieder zurück hier zu dem. Wir wollen Menschen aufzeigen, das ist, wie wir Jesus in die Mitte bringen wollen, dass sie Erfüllung auf der Müllhalde suchen, während ein großes Bankett auf sie wartet. Dass sie bei der Sinnsuche auf Vergängliches anstatt auf Nachhaltiges setzen. Wir wollen Menschen eigentlich aufzeigen, hey, ihr sucht nach dem Richtigen, nach Sättigung, aber ihr sucht's am falschen Platz. Ihr sucht nach dem Sinn des Lebens, das sucht ihr, aber ihr sucht's in vergänglichen Sachen, am falschen Platz. Es gibt eine bessere Lösung, es gibt ein Bankett, es gibt etwas Nachhaltigeres als da, wo ihr Sinn sucht. Ich gucke auf diese Uhr da drüben, die gefällt mir gar nicht. Das wäre gut. Aber da muss man auch die Genehmigung geben zum Einschlafen. Also, ich will euch zwei Beispiele, ich gebe euch eines davon. Was passiert denn, und das ist der Punkt, heute in unserem, wenn man am falschen Platz das sucht, wenn man das Richtige sucht, aber auf der Müllhalde, anstatt beim Bankett das zu suchen? Selbstbestimmung und Identität. Der Mensch wird gedemütigt vom Darwinismus gegenüber der Menschenwürde von Gott. Das ist ein Beispiel des modernen oder postmodernen Menschen. Ein bisschen philosophisch und wissenschaftlich, aber nehmt es mal einfach mit. Der Mensch wird gedemütigt vom Darwinismus. Das heißt, der autonome Mensch, der sich von Gott lossagt, sagt, hey, ich bin selbstbestimmt, ich bin autonom und ich habe meine Identität aus mir selber. Wo komme ich her? Ich komme vom Evolution. Ja? Evolution, kennt ihr das Prinzip, oder? Da komme ich her. Ja? Und deshalb gibt kein Gott, alles nur hier, diese Welt. Evolution. Schön, wunderbar. Ich frage nach, ja, was macht denn das aus dir, wenn du aus der Evolution herkommst, wenn du selbstbestimmt bist, autonomer Mensch, von Gott losgesagt, was macht das aus dir? Ich frage dich mal, hey, Evolution, wenn ich das Prinzip richtig verstehe, ist es doch so, Evolution heißt, da ist ein Wolf und aus dem Wolf wird irgendwie dann mal so ein Hund und entwickelt sich so weiter und da gibt es einen Affen und aus dem Affen wird irgendwie mal ein Mensch. Richtig. Okay, dann ist doch meine Frage, hey, wenn das so ist, wenn das das Prinzip ist dahinter, wo du herkommst, dann ist doch der Wolf ein Tier und der Hund ist ein Tier. Dann ist doch der Affe ein Tier und der Mensch ist ein Tier. Ja? So, wenn dem so ist, dann ist doch meine Frage, hey, woher kommt dann dein Wert als Mensch? Woher kommt denn dein Wert als Mensch? Woher kommt denn dann der?
Ja, die Menschenwürde ist unantastbar. Da kommt er her.
Ja, wer hat denn das gesagt?
Weiß ich auch nicht, ob das stimmt.
Ja, wer hat denn die Macht darüber zu verfügen, wer dann ein Mensch ist gegenüber dem Tier. Also ein Tier, hab da ein paar Hase daheim, die schlachte ich ab und zu mal, die esse ich. Hab auch kein schlechtes Gewissen.
Ja, ich auch nicht, ich esse auch Hase.
Okay. Aber jetzt, wenn der Mensch auch nur ein Tier ist, wer darf dann bestimmen, wessen Leben Wert hat und wessen Leben keinen Wert hat? Stichwort Abtreibung, Euthanasie, diese ganzen Dinge.
Ja, die Gesellschaft regelt es schon.
Okay. Dann würde ich aber der deutschen Gesellschaft nicht so trauen. Weil da gab es schon Zeiten hier in Deutschland, da gab es Leute, die waren Menschen, hätte ich gesagt, wurden aber nämlich so gesehen von der Regierung und dann konnte man die auch nicht irgendwo in so Lager bringen, wenn die da ein bisschen behindert waren, geistig, körperlich behindert oder wenn die von der falschen Ethnie waren, wenn die Sinti und Romas waren oder irgendwelche Juden, dann waren die Menschen niedere Rasse und die konnte man einfach umbringen. Ist das gut oder? Wer darf denn das bestimmen? Wo kommt dein Wert her? Was ist deine Identität? Lässt du dich wirklich demütigen vom Darwinismus oder hast du deine Menschenwürde? Warum? Weil Gott sagt, ich habe jeden einzelnen Menschen geschaffen und das ist wunderbar in meinen Augen. Ich bin wunderbar. Daher kommt, man kann die Menschenwürde nicht ohne Gott definieren. Sonst wird sie zum Objekt, zum Spielball einer Macht. Und es kann schnell schief gehen und ist schon oft schief gegangen. Und nicht nur in Deutschland, guckt nach Ruanda, guckt nach Burundi, ja, Völkermorde, diese ganzen Dinge, überall läuft das. Wo andere Menschen entscheiden, wer darf leben, wer darf nicht leben. So, wenn der Mensch autonom ist, dann passiert das. Ich mache weiter. Wenn wir so leben, als ob Gott tot wäre, stirbt nicht er, sondern wir. Das wollen wir Menschen zeigen. Hey, mit Gott zu leben, ohne Gott zu leben, führt in die Irre, dieses Selbstleben. Und wenn Gott tot wäre, dann stirbt nicht er. Wir wollen, und das ist unser Ziel, dass Menschen sich ganz Jesus anvertrauen, oder? Das wollen wir. Aber wisst ihr, wir schaffen das nur, dass Menschen sich Jesus ganz anvertrauen, wenn wir es hinkriegen, dass wir ihnen zuerst deutlich machen, dass er der Schatz ist, für den es sich lohnt, alles zu verkaufen. Wir müssen Jesus den Menschen erstmal groß machen. Und Menschen werden diesen Jesus nicht groß sehen, wenn wir nur einladen zu Jesus, der quasi am Kreuz gestorben ist, wenn die Leute nicht vorher schon wissen, dass das, für was er am Kreuz gestorben ist, mir mein größtes Glück bringt, indem ich ein neues Leben habe und was dieses Leben ausgefüllt ist. Wenn wir das nicht klar buchstabieren können, wenn wir das nicht vorleben können, wenn wir nicht mit der Weisheit Gottes, die das Leben dann glücklicher macht, aufzeigen können, dass es sich lohnt, überhaupt Christ zu werden. Für dieses Leben und natürlich auch fürs ewige Leben. Davon bin ich überzeugt. Aber das müssen wir hinkriegen, wenn wir Jesus mitten ins Leben hineinbringen wollen bei den Menschen. Im Johannesevangelium, da heißt es mal, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Das ist so eine Wiederholung von Johannes 3,16, nur jetzt ausgerichtet auf das Buch, warum es geschrieben worden ist. Damit ihr seht, Jesus ist der Christus, der Sohn Gottes, und dass, wenn ihr an ihn glaubt, das ewige Leben habt. So, dafür ist das Johannesevangelium geschrieben worden. Dafür ist es geschrieben worden, dass Menschen in Jesus, das offenbart, in Jesus findet die heilvolle Geschichte Gottes ihre totale Erfüllung. Also Jesus ist der Messias, der Sohn Gottes, der ist gekommen und bringt die Heilsgeschichte, so nennen wir das, die heilvolle Geschichte Gottes zur Erfüllung. Das glauben wir. Und im Johannesevangelium wird es deutlich für die Juden. Hey, Jesus ist der bessere Tempel, Jesus ist das bessere Passafest, Jesus ist das bessere Laubhüttenfest. Er erfüllt diese 6 oder 7 jüdischen Feste und sagt, hey, alle in mir erfüllt. Und dann gibt es noch 7 Ich-Bin-Worte und die sind auch alle in mir erfüllt. Das bin ich. Und Jesus sagt, ich bin die heilvolle Erfüllung und die Erfüllung der heilenvollen Geschichte Gottes, die totale Erfüllung. Aber gleichzeitig zeigt uns das Johannesevangelium auf, in Jesus finden menschliche Nöte und Bedürfnisse ihre tiefste Erfüllung. Das ist das Johannesevangelium bis Kapitel 12 im Schnelldurchlauf, wo Jesus die tiefste Erfüllung ist von Bedürfnissen und Nöte von Menschen. Johannes Kapitel 3, Nikodemus, du guter Lehrer, du kommst vom Himmel und Jesus gibt ihm bessere Lebensprinzipien mit, fordert ihn heraus und er gibt ihm übernatürliche Power. In Johannes Kapitel 4, die Frau im Jakobsbrunnen, die Frau sucht etwas, er gibt ihr eine bessere Liebe, sie ist ganz erkannt und ganz angenommen. In Johannes 6, kurz nach der Speisung der 5000, suchen die Leute danach wieder Jesus und sie wollen was von ihm? Brot. Und Jesus sagt, ihr seid ja nicht mal gekommen, weil ihr Zeichen sehen wollt. Also selbst das reicht euch ja nicht. Ihr wollt nicht irgendein Zeichen, wenn ich jetzt hier irgendwie einen weißen Hasen aus dem Hut zaubern würde, dann wolltet ihr das gar nicht. Ihr wollt kein Zeichen sehen, zum sehen, ob ich der Messias bin. Ihr wollt nur Brot. Also das Zeichen hätte er ihnen vielleicht noch gegeben, aber Brot gibt er ihnen keines mehr. Aber was er ihnen anbietet, ist das bessere Brot. Ich bin das Brot, wahre Sättigung, um lebenssatt zu werden. In Johannes 7 haben wir gerade gehabt, Hanukkah, dieses Fest, Jesus kommt, das bessere Wasser, der Lebensdurst wird gestillt. In Johannes 8, da kommt Jesus zu dieser Frau, die Ehebruch begeht und Jesus gibt eine bessere Vergebung als diese, die dort erleben kann, eine neue Chance. Jesus kommt in Johannes 8, er ist das bessere Licht und gibt klare Orientierung. In Johannes 10, Jesus ist der bessere Hirte, der erfüllende Leitung schenkt. Jesus ist der bessere Zugang, Sonntag, die Tür, ja, die größere Sicherheit, Die klare Sicherheit, der Zugang zu Gott, Johannes 12, Jesus ist die bessere Auferstehung, eine nachhaltige Hoffnung. Jesus ist die Erfüllung, die tiefste Erfüllung der Nöte und Bedürfnisse von Menschen. Das wird im Johannesevangelium ganz klar. Dafür ist es geschrieben worden. Ich habe es mal so formuliert. Das Johannesevangelium will, dass Menschen sich in Jesus verlieben. Dass Menschen sich in Jesus verlieben. Dafür ist es geschrieben worden. Als ihren Schöpfer, Heiler, Herrn, Freund, Bräutigam, Hirte, Retter, Lebens- und Sterbebegleiter, Herzenserfüller, Sehnsuchtstiller, Freudeschenker, Heimatgeber, Glücklichmacher, Schuldvergeber, Friedensbringer, Worteinhalter und mein Liebespender bist du. Du tust. Dafür ist das Johannesevangelium geschrieben worden. Ich mache mal eine Klammer auf, bevor ich sie zumache und dann schnell Ende. Aber in Ecuador bin ich immer wieder Menschen begegnet, die eine Herausforderung im Leben hatten. Die meisten Menschen fangen erst an zu suchen, wenn sie irgendwo dagegen klatschen, hinfallen, stolpern, auf die Nase fallen, irgendwie eine blutige Nase kriegen und ihr Lebenssystem, wie sie es bisher hatten, nicht mehr funktioniert. Dann suchen sie Hilfe. Und in Ecuador bin ich oft dann zu Leuten gekommen, Akutseelsorge würde ich das mal nennen, pastoral. Und dann da reingekommen, Akutseelsorge zuhören, ein bisschen helfen, die Geschichte hören. Und dann auch raushören, was wollen denn eigentlich Menschen? Und dann immer wieder war mein Anliegen, Mensch, hey, ich versuche dir ein bisschen Weisheit zu geben für deine Gefühlswelt, für deine Ehewelt, für deine Erziehungswelt, für deine Arbeitswelt, für deine Finanzwelt. Da gebe ich dir Weisheit mit von Gott. Ja, egal was deine Herausforderung und Problem ist, ich glaube immer, Gott hat was für deine Lebensgeschichte, die dein Leben gut machen kann. Auch wenn du nicht das Wahre glaubst. Und das gebe ich dir mit. Aber ich will dir eines sagen, und das habe ich gelernt, versucht für mich auch einzubauen, hey, das wird dir ein Stück weit helfen, aber wenn du noch mehr davon willst, dann musst dir klar werden, das ist nicht dein tiefstes Problem. Dein tiefstes Problem ist, dass du nicht mit Gott zusammen bist. Den nicht suchst von ganzem Herzen. Und manche von diesen Menschen, die haben dann gesagt, hey Ede, wenn das Gott für mein Leben so hat, du hast mir geholfen, so in der Akutseelsorge manche Sachen zu lösen, in Ordnung zu bringen, ich will diesen Gott noch mehr kennenlernen. Dann habe ich das Werkzeug gehabt, ich war natürlich beschäftigt, brauche Werkzeuge, dass Sachen ein bisschen geordneter laufen. Also, hey, ich lasse dir das Johannesevangelium da, das schenke ich dir. Ja? Und mit diesem Johannesevangelium gebe ich dir 10 Fragen mit. Und nächste Woche komme ich wieder. Du liest jetzt einfach mal die Kapitel, die auf dem Zettel oben stehen und beantwortest diese ersten 10 Fragen. Und lies das Johannesevangelium. Nächste Woche komme ich wieder, dann reden wir drüber, eine Stunde. Und dann lesen wir in den nächsten 5 Wochen das ganze Johannesevangelium durch. Wie findest du das? Jetzt komm. Also gut. Dann fängt dieser Mensch an, das Johannesevangelium durchzulesen, diese 10 Fragen zu beantworten. Ich komme die nächste Woche, spreche das durch, die Sachen. Und diese Fragen sind so organisiert, gibt es als Programm, dass ganz am Ende jeder Mensch dazu eine Entscheidung kommt, was mache ich jetzt mit diesem Jesus? Und ich bin der Überzeugung, dass das Johannesevangelium geschrieben worden ist, damit Menschen erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Messias. Die Erfüllung dieser Heilsgeschichte Gottes und der tiefsten Bedürfnisse und Nöte in deinem Leben. Und viele Menschen haben sich dort zu Jesus entschieden, weil sie gemerkt haben, genau das ist es, was ich brauche. Diese Art wollen wir hineinkommunizieren, wenn wir Menschen zusammen sind. Wir wollen kommunizieren, was? Wir wollen Menschen zur Buße bringen. Und jetzt nochmal zuhören, wenn ich Buße sage, meine ich nicht gleich die große Bekehrung bei Null. Ich meine auch die kleinen Bekehrungen von -8 zu -7. Wie kriege ich das hin? Ich muss freundlich zustimmen, empathisch was aufzeigen und demütig was vorschlagen, wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme. Nochmal, ich rede jetzt nicht von einer Bahnfahrt, ich rede jetzt nicht von an der Bushaltestelle sitzen und irgendwie kurz eine Zeit haben. Ich rede von Menschen in meiner Familie, Freundschaft, Nachbarn, mit denen ich Kontakt habe, die anderen Sachen schon lebe, die wir aufgezeigt haben und jetzt eine Möglichkeit haben, auch mit ihnen mich zu unterhalten über das Leben und ihre Fragen, die sie haben im Leben, ihre Themen, die sie angehen. Unser Ziel ist es, die Narrative unserer Gesellschaft aufzugreifen, sagt Tim Keller, die wunden Punkte berühren, das habe ich dazugefügt, und Gottes Happy End aufzeigen. So, das ist unser Ziel. Wir wollen freundlich zustimmen, also das heißt, die Narrative, die Geschichte, die die Gesellschaft oder der Mensch erzählt, das wollen wir aufgreifen. Wisst ihr noch, wir müssen zuhören. Wenn Menschen sprechen ihr Leben, wenn sie erzählen über ihre Themen, ihre Sorgen, ihre Sachen, wenn wir nicht gut zugehört haben und nur unser Ding rüberbringen wollen, werden wir an dem Menschen vorbeireden. Oder wie mein Deutschlehrer immer gesagt hätte, Thema verfehlt Sex. Okay? Wir müssen gut zuhören. Was ist die Geschichte dieses Menschen? Was bewegt ihn? Was treibt ihn um? Was sind seine größten Sorgen, seine größten Noten, seine größten Befürchtungen? Was ist da? Was wäre sein größtes Glück? Wenn wir da zuhören, dann gibt es, weil der Mensch in sich auch glänzende Wahrheiten hat, etwas Gutes, etwas Schönes, etwas Wahres. Und das müssen wir finden und ihm zustimmen, aufgreifen, den wunden Punkt berühren, wo er daneben liegt, und Gottes Happy End aufzeigen, indem wir demütig vorschlagen, wie es besser sein könnte. Ich gebe euch zwei Fallbeispiele, dann wirklich Ende. Johannes 4. Jesus kommt zu dieser Frau in den Jakobsbrunnen. Und diese Frau im Jakobsbrunnen, die hat einen Wunsch, endlich nicht mehr zu diesem Brunnen kommen zu müssen. Ja, Jesus bietet ihr dieses Wasser des Lebens an. Ah, okay, gib mir's, dann muss ich nämlich herauskommen. Die checkt noch gar nichts. Die will nur nicht mehr zu diesem Brunnen kommen. Warum? Der Brunnen ist der Ort der Schande. Die kommt am mittags um 12, wo es eigentlich sackheiß ist, da kommt kein Mensch dahin. Die kommt am mittags, warum? Weil Scham und Schande ihr Leben prägt in diesem Dorf. 5-mal geschieden, das wäre selbst in Schöneich eine Pressemeldung wert. Und die Nachbarinnen auf jeden Fall wissen das alle. Ja? Klatsch und Tratsch und Verachtung. Natürlich, wenn du die Mutter bist von einem der 5 oder die neue Frau von einem der 5, dann passt du auf mit der Frau. Und jetzt lebt die mit ihrem Lover zusammen unverheiratet. Ja? Also die will nicht mehr zu diesem Brunnen kommen. Deshalb kommt sie schon mittags. Es ist ihr Weg, gerade dem Ganzen irgendwie aus dem Weg zu gehen. In ihrem Leben, dieser Schande, dieser Scham, was über ihm, was ist, das wäre ihr größtes Glück. Und Jesus greift es auf und sagt, jawohl, wenn du das Wasser, das ich dir gebe, trinkst, dann brauchst du nicht mehr zu diesem Brunnen kommen. Dann wirst du nicht mehr dürsten. Gib mir dieses Wasser. Und dann zeigt Jesus ihr was empathisch auf, nämlich, hol mir deinen Mann. Jetzt ist der Kessel am Explodieren. Und dieses Risiko müssen wir eingehen, wenn wir mit Menschen über Gott reden. Hier steigen viele aus. Wunderpunkt, hey, das ist meine eigene Sache. Was willst denn du? Müssen wir hören, ganz wichtig. Das Licht kam in diese Welt. Jesus, der Meisterliebhaber, der Meisterkommunikator, der Meister, das Evangelium in die Mitte der Menschen zu bringen, aber die Finsternis wollte es nicht. Warum? Weil ihre Werke böse waren. Also wenn es bei Jesus schon so war, sollten wir damit rechnen, dass nicht alle amused sind, wenn wir ihnen in den wunden Punkt fassen. Aber das müssen wir. Sonst wird keine Veränderung stattfinden. Der wunde Punkt ist hier, hey, hol mir deinen Mann. Was ist ihre tiefste Furcht? Ihre tiefste Furcht ist, hey, dass ich wieder meinen Mann verliere, weil von dem erwarte ich wenigstens noch ein bisschen Respekt, ein bisschen Liebe, ein bisschen Annahme, ein bisschen, dass mich jemand wertschätzt, wenn alle anderen mich verachten. Hol mir den. Dann kommen die Ausreden hin und her, reden wir morgen Abend drüber, und dann schlägt Jesus demütig was vor. Und demütig vorschlagen heißt von unserer Seite aus, hey, wäre es nicht schön? Könntest du dir das nicht vorstellen, wie schön das wäre, wenn du nicht mehr abhängig wärst in Bezug auf deinen Wert von der Liebe von irgendeinem Mann, das so viel Schande in dein Leben gebracht hat und so viel runtergegangen, den Bach runter, wäre das nicht schön, wenn du als Frau dich angenommen, geliebt fühlst, egal, ob dich jetzt ein Mann annimmt oder nicht annimmt, egal was passiert, wäre das nicht schön? Wäre das nicht genial für dein Leben? Dass du befreit leben kannst, egal was du bisher getan hast und ganz neu dein Leben anfangen kannst, ohne dass du gleich wieder irgendeinen Mann brauchst, der dir das irgendwie sagt, weil du dich selber ganz geliebt. Wäre das nicht schön? Jawohl, genau das will ich, was ich schon immer wollte. Ich will loswerden von dieser Scham, ich will ein neues Leben haben und ich will ganz geliebt sein, angenommen, wertgeachtet, mein größtes Glück. Und Jesus bietet sich an als der bessere Liebhaber, keine Scham mehr, sie wird total erkannt, wer sie ist, Jesus durchschaut sie und trotzdem total angenommen für immer. Und diese Frau, die bekehrt sich an diesem Tag und bekommt ein neues Selbstbewusstsein. Ich liebe diese Geschichte. Die läuft zurück ins Dorf, lässt alles zurück und erzählt allen Leuten, was sie getan hat. Die wussten das alles schon, aber sie hat es trotzdem nochmal erzählt. Und wisst ihr, die Frau kann auf einmal offen über die Punkte sprechen, die eigentlich vorher beschämend waren in ihrem Leben, weil sie befreit worden ist von der Gnade von Jesus, dieser größeren Liebe. Das finde ich so genial. Zweiter Fall, Apostelgeschichte 17. Paulus kommt nach Athen auf den Areopag und findet dort diese Götterdiener. Und dann kommt er dahin und er wird zornig innerlich. Wie viele Götter die anbeten? Was soll denn das? Diese Heiden, diese Drecksäcke, diese Götzendiener. Wird richtig innerlich zornig. Aber dann wird er eingeladen, vor diesen Leuten zu sprechen. Und dann sagt er erstmal, hey, ich sehe eure ernste Suche nach Gott. Ich gratuliere euch. Toll. Freundliche Zustimmung. Was ist ihr größtes Glück? Mit dem Übernatürlichen verbunden zu sein. Das suchen sie. Paulus sucht das Gute, das Wahre. Das Schöne in ihnen, weil sie auch glänzende Wahrheiten haben. Es gibt etwas Übernatürliches, es gibt Gott, es gibt was Größeres. Und dann legt er den Finger in den wunden Punkt bei ihnen. Empathisch aufzeigen. Er findet den unbekannten Gott. Was ist ihre tiefste Furcht? Ihre tiefste Furcht ist, dass sie einen Gott übersehen haben könnten, den sie nicht anbeten in ihrer Suche, damit sie ganz glücklich sind. Also sie geben dem Götzen, der für die Fischerei zuständig ist, geben sie Opfer, für den, dass keine Brände entstehen, für das, dass ihre Ehe gut funktioniert, der Fruchtbarkeitsgöttin, dass sie viele Kinder haben und dass die Apfelernte gut wird oder was auch immer, ja, dass diese Streuobstwiesen Sachen bringen und dann haben sie aber einen, wo sie denken, oh, vielleicht gibt es dann noch Bereiche, wo wir das nicht haben, damit unser größtes Glück kommt. Wir machen einen unbekannten Gott und geben dem auch Opfer. Ihre tiefste Furcht ist, sie hätten einen übersehen. Und Paulus bringt da seinen Finger in den wunden Punkt und sagt, hey, den habe ich, den kenne ich. Und er zeigt ihnen auf, demütig, der Vorschlag, wäre es nicht schön, wenn es diesen unbekannten Gott tatsächlich gibt, der klein genug ist, um bei uns Menschen zu sein, so wie eure Dichter sagen, in dem leben und weben wir, aber gleichzeitig groß genug, um wahre Gerechtigkeit zu bringen. Und den gibt es. Der Schöpfer ist, in dem wir leben und weben und gleichzeitig Gerechtigkeit schafft. In Jesus Christus hat er eingesetzt, Auferstehung aus den Toten. Und dann endet das auch so ein bisschen abrupt, die Geschichte, weil spätestens bei dem Auferstehung aus den Toten die Leute so ein bisschen wegbrechen. So, wenn wir Menschen erreichen wollen und Jesus in die Mitte stellen, dann ist es ganz wichtig, dass wir diese kleinen Schritte gehen, die Weisheit Gottes aufzeigen, dass wir Menschen helfen, für ihre Lebensfragen Antworten zu finden und an der richtigen Adresse suchen. Wir müssen noch gar nicht bei der Güte Gottes anfangen, die man im Kreuz sieht. Hoffentlich kommen wir dahin. Aber wenn wir die anderen Schritte nicht schaffen, dann werden wir Menschen nicht erreichen. Wir werden Menschen nicht ins Gespräch kommen. Und wenn wir dann dahin kommen, dass wir freundlich zustimmen, wo Menschen das Richtige suchen und dann aber auch mal empathisch aufzeigen, wo vielleicht ein Denkfehler, ein Fühlfehler, ein Ausrichtungsfehler da ist und dann aufzeigen, freundlich und demütig vorschlagen, hey, was wäre denn wenn? Letztes Zitat, nochmal Blaise Pascal. Die Menschen haben Verachtung für Religion. Das war vor 400 Jahren. Ja? Die Menschen haben Verachtung für Religion. Das war schon damals so. Sie hassen sie und haben Angst, dass sie wahr sei. Und um sie davon zu heilen, muss man zunächst zeigen, dass die Religion der Vernunft nicht widerspricht. Das Gute, das Schöne. Das ist nichts Dummes, Naives, Blödes, Schreckliches, Selbstverstümmelndes. Nein, die Religion, bietet was Gutes, was Schönes. Das Christentum ist das wahre Leben, davon sind wir doch überzeugt. Also lass uns erstmal die Menschen davon überzeugen, dass es der Vernunft nicht widerspricht, dass sie ehrwürdig ist und ihr Achtung verschaffen. Und dann muss man sie liebenswert machen. Hey, könnte es nicht sein, dass das gut wäre für dein Leben? In den Guten die Sehnsucht wecken, dass sie wahr sei? Das Schöne, das Gute und jetzt das Wahre, dass sie wahr sei und endlich zeigen, dass sie wahr ist. Also wir wollen in den Menschen diese Sehnsucht schaffen. Mensch, das, was du mir vorstellst im Christentum für mein Leben, das hört sich so gut an, das hat so ein krasses Potenzial für mein Leben. Wenn das wahr wäre, das wäre ja der Oberhammer. Hey, das ist wahr, probier es aus. Geh den nächsten Schritt. Jesus mitten hinein ins Leben. Amen. Ich bete. Vater im Himmel, und dafür danken wir dir. Ich danke dir, dass du uns mitnimmst auf diese Reise. Es ist eine komplizierte geworden, weil die Welt nicht mehr so einfach ist, was religiöse Sachen angeht. Es ist komplexer geworden, es ist komplizierter geworden, Menschen, die so weit weg sind von dir, zu erreichen mit deinem guten Evangelium. Aber Vater im Himmel, lass uns nicht denkfaul werden. Lass uns nicht träge bleiben, sondern lass uns wieder ganz neu diese Gedanken auch mit hineinnehmen und so, wie du es auch möchtest und so, wie du diese Menschheit auch siehst, auch uns hineingehen in unseren Lebensalltag, so Menschen zu sehen und uns wirklich reinzuhängen in Liebe. Menschen zu verstehen, dieses Schöne, das Gute, das Wahre in Leben aufzunehmen und ihnen dann aufzuzeigen, wo sie vielleicht beim falschen Fachmann Lösungen suchen, um dann vorzuschlagen, dass es einen besseren Weg gibt, einen größeren Schatz, eine bessere Liebe, eine bessere Hoffnung, eine bessere Freude in dir. Und schenk, dass wir Schritt für Schritt das einbauen, lernen und umsetzen, dass viele Menschen noch dich kennenlernen. Amen.